So, ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, heute wieder eine neue Podcast-Folge. Diesmal wieder mit einem ziemlich spannenden Gast. Serjan Benišek, ehemaliger Fußballprofi. Freue ich mich auch sehr, dass er heute die Zeit gefunden hat. Ja, Serjan, stell dich doch gerne einmal vor, damit die Zuhörer auch wissen, auch wenn viele dich schon kennen, was du so bisher gemacht hast.
Hallo zusammen, auch von meiner Seite, Serjan Gvinizik hier, wie bereits erwähnt. Ich war selber jahrelang Fußballprofi, habe in Deutschland meine Karriere gestartet, bin dann hier auch zum Bundesliga-Profi beim MSV Duisburg geworden. Hatte dann viele Stationen, unter anderem auch in der Türkei und zum Ende meiner Karriere auch in der Major League Soccer in den USA. Und arbeite seit knapp 10 Jahren nach meiner Karriere als Spielberater.
Ja, danke, Serjan. Wie gesagt, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Genau, auf die einzelnen Stationen kommen wir auf jeden Fall jetzt gleich auch nochmal. Du hast ja auch in der Jugend bei Bayern München gespielt, dann beim FC Augsburg in der U19, U21 Nationalspieler der Türkei gewesen, dann auch bei den Profis. Beim FC Augsburg, MSV Duisburg, Denizlispor, erster SC Feucht, Manisaspor, dann Preußen Münster, Carl Zeiss Jena, Rot-Weiß Essen, Paderborn, San Jose Earthquakes und wie du schon sagtest, heute bist du Spielerberater. Stimmt das alles so?
Ich muss überlegen, aber es sollte hinkommen. Rot-Weiß Essen, ich weiß nicht, ob wir das erwähnt haben.
Doch, habe ich. Ja, habe ich erwähnt. Ja, ja, ja.
Ist eine lange Liste, ich weiß.
Ja. Also sind einige Stationen auf jeden Fall, aber eine spannende Karriere. Da kommen wir jetzt auch nochmal, sag ich mal, im Detail dann dazu, wie so dein Weg war als Spieler, wie alles angefangen hat. Bist ja Profi geworden beim MSV Duisburg. Wie fing das da an? Vielleicht kannst du das da nochmal erklären.
Also erzählen. Wir haben meinen allerersten Dorfverein vergessen. Das war der VSC Donauwörth, wo ich ja eigentlich auch aufgewachsen bin. Ich bin dann in der C-Jugend zum FC Augsburg gewechselt, in der B-Jugend U17 dann zum FC Bayern München. Das war ein kurzes Gastspiel, ein Jahr lang. Dann wurde mir gesagt, dass ich den Sprung zu den Profis und in den Profifußball wahrscheinlich eher nicht schaffen werde. Der FC Augsburg hat mich dann dankend zurückgenommen. Habe dann noch die U19 dort gespielt als jüngerer Jahrgang und wurde dann in meinem zweiten U19-Jahr zu den Profis hochgezogen, damals bei FC Augsburg in der dritten Liga. Und war da auch Stammspieler, habe 12 Tore gemacht, wenn ich mich richtig erinnern kann. Und hatte dann 6, 7 Bundesliga-Angebote, unter anderem vom VfB Stuttgart als das magische Dreieck mit Balakow, Bobic, wer war da noch?
Und Giovanni Elber.
Genau. als Ralf Rangnick dann Trainer wurde. Hannover 96, 1860 München und unter anderem MSV Duisburg, die damals in der ersten Bundesliga gespielt haben, auch sehr erfolgreich waren. Die Jahre davor wurden am Saisonende sogar Fünfter, glaube ich, als ich gewechselt bin. Und wir haben noch im damaligen UI-Cup teilgenommen. Also es waren schon glorreiche Zeiten vom MSV Duisburg. Und von da hat sich dann mein Weg, ja, so mit Up and Downs über die Jahre bin ich dann meinen Weg gegangen.
Ja, also spannende Karriere. Wieso hast du dich dann damals für den MSV entschieden?
Ja, wie gesagt, also MSV Duisburg war damals schon eine gestandene Bundesligamannschaft, muss man dazu sagen. Die waren auch im DFB-Pokal-Endspiel, da war ja noch Bashiri Salou und so weiter, Stig Töfting, Gintaras Dauce im Tor. Also da waren schon Michael Zeyer, namhafte Spieler. Stuttgart war es so, ich bin eigentlich zum VfB ein bisschen tendiert, weil ich ja auch selber in Augsburg in der Ecke gespielt hatte. Nur der VfB hatte mir ein Jahr Amateurvertrag angeboten, danach 2 Jahre Profis. Das Komische war, dann habe ich mich für den MSV entschieden, bin dann nach Duisburg, habe unterschrieben und bin dann zurückgeflogen. Und am selben Abend ruft mich unser NLZ-Leiter, der damalige Heiner Schumann, an und sagt zu mir, dass der Herr Rangnick Trainer beim VfB wird. Er war in Ulm Trainer. Und wir hatten ein Freundschaftsspiel mit dem FCA, wo wir im Winter 6-2 gewonnen hatten. Und ich hatte 4 Tore gemacht. Und er sagte dann zu Heiner Schumann, er würde mich direkt gerne bei den Profis haben mit einem Profivertrag. Da musste ich leider dankend und traurig absagen, da ich natürlich einige Stunden vorher beim MSV Duisburg unterschrieben hatte.
Okay. Ja, gut, aber vielleicht ja auch die richtige Entscheidung in dem Moment. Wenn man jetzt seine Karriere so betrachtet, würde ich sagen, ja.
Ja und nein. Warum nein? Weil ich habe in der Anfangszeit kaum Spielzeiten bekommen. Also bis in die Rückrunde hinein. Ich habe natürlich bei den Profis ganz normal trainiert, hatte meinen Profivertrag. Damals hatte MSV Duisburg noch die U21. Habe dann meine Spielpraxis dort geholt. Jedoch war es dann so, als ich dann zum Zug gekommen bin, waren wir schon leider tabellarisch komplett abgeschlagen und damit wurde ich dann im zweiten Jahr bereits wieder zu einem Zweitligaspieler.
Okay, ja, okay, das ist natürlich dann ja zu deinem Nachteil dann ja,
Genau.
passiert,
Leider
passiert,
passiert im Fußball.
ja. Aber die Konkurrenzsituation war ja dann natürlich auch recht groß, ne, in Stuttgart dann zum Beispiel, ne?
Definitiv, definitiv. Also man wusste ja damals schon, dass Ralf Rangnick ein Förderer, auch junger Spieler ist. Als ich zum MSV Duisburg bin, mich hat damals mein Befürworter war Seppo Eichkorn, der als Co-Trainer da agiert hat damals. Friedhelm Funkel war Cheftrainer und Friedhelm war schon der Trainer, der eigentlich immer auf Erfahrung stand. Dann haben halt die alle über 30-Jährigen vorne auch im Sturm gespielt, wie Markus Baierle, Uwe Spies. Und für mich war es erstmal ein Lehrjahr. Und ja, aber so ist das eben im Fußball. Und danach habe ich meinen Weg dann demnach gemacht.
Ja, ne, wie gesagt, genau, da kommen wir jetzt auch nochmal gleich, aber bis hierhin auf jeden Fall sehr, sehr interessant schon. Der erste Weg, ja, über den MSV Duisburg. Ja, wie ging es dann weiter für dich, nachdem du in Duisburg dann in der zweiten Liga gespielt hast?
Genau, und dann wurde ich eigentlich auch zum Stammspieler, habe, glaube ich, knapp 90 Spiele für den MSV Duisburg in der zweiten Liga gemacht. Dann lief knapp nach 3 Jahren mein Vertrag aus. Dann hatte ich das Angebot aus der Türkei von Denizlispor in der Super League, habe mich dann dazu entschieden. Und ja, leider muss ich natürlich dazu sagen, dass vom MSV Duisburg mich nicht im Guten mit dem Trainer getrennt habe. Da gab es schon Meinungsverschiedenheiten, auch ein bisschen Clinch mit Norbert Meyer damals, mit dem ich mich heute wieder vertragen habe. Aber das hat dann natürlich die Runde auch gemacht. Dann bin ich erstmal in die Türkei, war dann jedoch sehr unglücklich dort, wollte dann nach 6 Monaten unbedingt zurück. Und als ich dann meinen Vertrag aufgelöst haben wollte, da gab es erstmal ein paar Komplikationen, dann habe ich es geschafft. Aber ich hatte dann leider das Pech erstmal, dass mein Image ein bisschen ramponiert war durch die Vorfälle in Duisburg. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Und musste dann erstmal wieder in der dritten Liga anfangen, obwohl ich schon 10 Bundesligaspiele hatte, 102 Bundesligaspieler, auch im super Alter war. Mit 23, glaube ich, und musste dann erstmal für 5 Monate wieder den Weg in die dritte Liga zum SC Feucht gehen.
Okay. Ja, manchmal ist es ja auch so, ne, dass man dann vielleicht mal einen Schritt zurück macht oder zwei, um dann wieder ein oder zwei nach vorne zu machen. Von daher war es vielleicht zu dem Zeitpunkt dann wichtig und richtig, dass es erstmal nicht nachvollziehbar für dich, aber dann ja, so gelaufen ist. Du warst aber auch dann noch vorher dann auch U21 Nationalspiel in der Türkei, ne?
Genau.
Genau, kannst du darüber auch noch mal erzählen, wie das so abgelaufen ist und wie die Einladung dann gekommen ist, wie sich das angefühlt hat als ja, als junger Mensch dann da ja für sein Land spielen zu dürfen?
Ja, ich glaube, das ist für jeden Spieler eine besondere Ehre, sowas auch für mich. Und ich war ein sehr talentierter Stürmer und die sind ja sowieso immer gefragt auf dem Markt. Und dann hatte ich die Ehre, das türkische Trikot anzuziehen. War einige Male dann eingeladen, das war während der Zeit, als ich beim MSV war. Und ja, danach, wie gesagt, nachdem es ein bisschen bergab ging, kam ich ja auch vom Alter her aus der U21 dann raus und wurde dann nicht mehr für die Nationalmannschaft nominiert.
Okay. Verstehe. Gut, dann hast du ja gerade gesagt, SC Feucht, dritte Liga. Ja, wie ging's, wie ist die Zeit dort verlaufen und wie ging es dann weiter bei dir?
Ja, die war eigentlich sehr kurz und knapp, muss ich sagen. Viele werden den SC Feucht wahrscheinlich auch nicht kennen. Ich kannte ihn, um ehrlich zu sein, auch nicht. Das war so eine Notlösung, da ja am 31. Januar das Transferfenster zumacht. Und ich wollte definitiv nicht vereinslos bleiben und habe deshalb dann da unterschrieben. Das ist bei Nürnberg, ein Stadtteil von Nürnberg. Und Roberto Hilbert hat damals da noch gespielt. Der Name wird einigen vielleicht noch was sagen. Ja, haben es geschafft, die Klasse zu halten in dem Jahr. Und mein Ziel war es aber natürlich nicht für immer in dieser Liga zu bleiben. Und habe dann den Weg wiederum in die Türkei gemacht, zu Manisaspor, die gerade in der zweiten türkischen Liga gespielt hatten, waren abgestiegen, wollten direkt wieder aufsteigen und bin dann wieder in die Türkei gewechselt.
Okay. Schön. Also dann zweite oder dritte Liga dann in der Türkei.
Jetzt, zweite Liga in der Türkei,
Zweite
also
Liga.
eins unter der Super League, hatte dann ja in der Rückrunde leider eine Schambeinentzündung, konnte dann die Rückrunde nicht spielen, haben den Aufstieg auch wirklich geschafft in diesem Jahr in die Super League, jedoch wurde natürlich aufgrund der Verletzung mein Vertrag nicht verlängert. Damals war die Verletzung Schambeinentzündung auch etwas Neues. Also bei einer Schambeinentzündung hat man einfach wirklich Schmerzen überall im Bauchbereich, Leistenbereich, Adduktoren und man konnte damals nicht genau sagen, wo diese Schmerzen herkommen. Und ich habe viele Therapiemethoden probiert, die nicht geholfen haben. Dann hatte natürlich die Saison wiederum angefangen und ich war vereinslos, hatte immer noch starke Schmerzen und habe dann einen Arzt gefunden in Berlin im Charité, der die Nerven gekappt hat. Dadurch hat man die Schmerzen nicht mehr gespürt. Ich wusste natürlich nicht, ob das eine wirkliche Heilung ist, ob das helfen wird, allein die Schmerzen nicht zu spüren. Jedoch hat das echt wunderbar geklappt, muss ich sagen. Und dann war ich sozusagen im Winter wieder, im Januar wieder spielbereit und bin dann bei Preußen Münster dann ins Probetraining und habe dann wieder eingeschlagen. Hatte eine super Zeit in Münster. Ich glaube, ich habe da immer noch heute offene Türen und habe auch durch meine Tore, durch den Ehrgeiz, den ich gezeigt habe, den Spitznamen König Güwe erhalten. Der kommt aus Münster und bin dann über Münster in die zweite Liga wieder gewechselt zum FC Kaiserslautern.
Ja. Ja, boah, erstmal interessanter Eingriff auf jeden Fall, dass da die Nerven gekappt wurden. Das hört sich auf jeden Fall irgendwie ein bisschen schmerzhaft an, aber gut, dass es was geholfen hat, definitiv. Und ja, schön, dass du dann in Preußen, Münster dann, ja, dann auch hier, sag ich mal, Publikumsliebling, kann man ja schon fast sagen, dann auch geworden bist. Hat dir denn jemand bei den Vereinswechseln irgendwie auch unter die Arme gegriffen oder hast du das eigenständig gemacht?
Ich hatte immer wieder einen Berater. Damals war das Beratergeschäft auch, glaube ich, nicht in diesem Maße ausgebreitet wie heute. Ich hatte den damaligen Bundesliga-Profi Fritz Bischoff. Der ist natürlich um einiges älter als wir. Die ältere Generation wird ihn bestimmt noch kennen. Er hat mich nach Duisburg transferiert. Danach hat mich ein anderer Berater mit Thomas Strunz zusammen zu Denizlispor gebracht. Danach hatte ich wieder einen anderen. Also ich hatte schon einige Berater, mit denen ich dann auch zusammengearbeitet habe.
Okay. Ja gut, klar, wie du sagst, genau, damals war das dann noch nicht so ausgereift wie heute, das Ganze. Aber ja, auch wichtig, dass man da vielleicht auch mal jemand hat, der einem da noch, sag ich mal, zur Seite steht. Da bist du, sagtest du zu Carl Zeiss Jena. Wie, genau, wie ist die Zeit dort verlaufen? Gab es da Highlights?
Ja, sehr unglücklich. Ich sage ja, ich habe viele Schicksalsschläge auch gehabt als Spieler. Ich habe in Münster Ich habe ja nur 5 Monate in der Rückrunde dort gespielt und habe dann nach dem 5. Spiel mein Kreuzband gerissen in Münster. Habe dann aber trotzdem weitergespielt, weil ich wusste, die Mannschaft braucht mich, um den Klassenerhalt zu schaffen. Also man muss sich wirklich vorstellen, ich habe mit dem gerissenen Kreuzband für Preußen Münster gespielt, weil mir der Verein, die Stadt, die Fans sehr wichtig waren. Und leider sind wir am letzten Spieltag, hätten wir mit 5 Toren Abstand gewinnen müssen, um in die Liga zu halten. Ich habe dann 3 Dinger gemacht damals und dann sind wir wegen 2 Toren abgestiegen. Dann bin ich zum FC Kaisers Jena gewechselt mit dem Kreuzbandriss, aber danach ging natürlich gar nichts mehr, musste erstmal operiert werden und bin dann sozusagen erst im Februar, März wieder zur Mannschaft gestoßen. Und daher war das auch ein kurzes Intermezzo mit 0 Toren.
Okay, verstehe. Aber dann hast du da auch mit unter Schmerzen wahrscheinlich gespielt, ne? Also mit Schmerzmitteln oder konntest du das
In
so
Münster,
kompensieren
ja,
mit
klar.
muskulär?
Also ich habe die ganze Woche nicht trainiert, um ehrlich zu sein. Bin dann freitags zum Abschlusstraining, habe in der Woche nur Reha gemacht. Dann musste ich mir vor dem Spiel Spritzen geben lassen, Tabletten schlucken. Mein ganzes Bein war voller Tape. Es war nicht einfach, aber in dem Moment hat es funktioniert. Aber wie gesagt, dann in Jena ging dann gar nichts mehr, musste dann operiert werden.
Ja, klar, okay. Ja, zum Glück dann aber gut verheilt, sodass du dann quasi aber
Genau.
auch wieder weitergegangen bist, dann zu Rot-Weiß Essen.
Genau. Dann bin ich zum Rot-Weiß Essen gewechselt. Damals wurde die neue dritte Liga eingeführt und haben leider ein bisschen schlecht angefangen. Man musste ja, es gab ja 2 Gruppen damals und die ersten 10 der beiden Ligen wurden dann zusammengeführt in der dritten Liga. Das heißt, man musste mindestens Zehnter werden. Sind dann leider am letzten Spieltag hätten wir gegen Lübeck gewinnen müssen, die schon abgestiegen waren und haben es dann einfach verkackt und sind dann abgestiegen. Und zum Ende der Saison hatte ich ein Angebot vom SC Paderborn, die von der zweiten Liga gerade in die dritte Liga abgestiegen waren und bin dann nach Saisonende zum SC Paderborn.
Okay. Ja, also bis dahin auch spannende Karriere mit Höhen und Tiefen. Und dann SC Paderborn auch nochmal, sage ich mal, im Aufwind gewesen.
Hatte ich ein super Jahr, muss man so sagen. Ich habe da 17 Tore gemacht und glaube ich 8, 9 Assists dazu. Und in dem Jahr wurde die neue Relegationsregelung eingeführt, die Relegationsspiele. Wir haben es dann geschafft, am Ende der Saison Dritter zu werden und dann ja die Ehre, das erste Relegationsspiel gegen Osnabrück, die Drittletzte in der zweiten Liga waren, zu spielen. Haben auch beide Spiele gewonnen, und sind dann sehr glücklich aufgestiegen.
Ja, okay, ja, sehr, sehr schöne ja, Zeit bestimmt auch für dich gewesen.
Definitiv, ja.
Ja. Und dann kommt, glaube ich, wieder ein Step ins Ausland, ne? Dann,
Nein,
nein?
dann kommt ein Step und zwar war es dann so, dass ich eigentlich ein sehr gutes Standing in Paderborn hatte. Mir wurde auch vom Trainer bescheinigt, dass ich eine tolle Vorbereitung in der zweiten Liga sozusagen gemacht habe und dass, wenn ich so weitermache, wahrscheinlich wieder in der zweiten Liga um die Torschützenkanone spielen werde. Ich habe mich gefreut, das zu hören. Ist immer natürlich toll, wenn der Trainer solche Aussagen tätigt. Leider war unsere Mannschaft nicht bestückt mit erfahrenen Spielern für die zweite Bundesliga. Also ich glaube, wir hatten 2 oder 3 Spieler, die bereits zweite oder erste Bundesliga gespielt hatten, so wie Markus Krösche. Ich weiß gar nicht, wer sonst noch eigentlich schon höher gespielt hatte dann in dem Jahr. Leider haben wir dann unglücklich angefangen. Ich hatte auch nicht viele Torchancen. Habe, glaube ich, 1 gemacht oder 2 in den ersten 3, 4 Spielen. Und bevor das Transferfenster zuging, wurden dann 2 neue Stürmer geholt. Und ich war erstmal außen vor. Und ich war damals natürlich schon 28, glaube ich. Und ja, war schon sehr enttäuscht, nachdem ich mit dem SC Paderborn und mit meiner Leistung und mit meinen Toren wieder aufgestiegen waren, war das natürlich für mich ein Schlag ins Gesicht. Habe das dann auch sehr emotional aufgenommen und habe mich dann im Winter entschieden, zu Preußen Münster zurückzukehren, die zu dem Zeitpunkt in der Regionalliga gespielt haben. ich immer den Kontakt zum Präsidenten und zu den Sponsoren gehalten hatte und zum Verein. Und die haben sich dann gemeldet, haben gesagt, Sergen, wir sehen, du bist unglücklich, hast du nicht Lust, nach Hause zurückzukehren, in Anführungsstrichen, und uns zu helfen, wieder hochzukommen. Und damals war Roger Schmidt Trainer in Münster. Und ich habe mich dann mit Roger getroffen, mit dem Präsidenten getroffen. Und dann haben sich die beiden Vereine geeinigt und bin dann sozusagen im Winter vom SC Paderborn dann wieder zurück zu Preußen Münster in die Regionalliga.
Okay, alles klar. Okay, das heißt dann nochmal ein Step zurück zu Preußen Münster, um dann
Zurück,
wieder,
genau.
um da wieder, sage ich jetzt
Ja,
mal.
ich wollte eigentlich, der Sinn und Zweck der Sache war, wie gesagt, ich war mit dem Alter schon vorangeschritten. Der Verein lag mir am Herzen. Ich hatte mich in der Stadt sehr wohl gefühlt und meine Idee war es erstmal, als ich den Schritt dann natürlich zurückgemacht habe, weil wer geht schon aus der zweiten Liga als Torschützenkönig der dritten Liga zurück in die Regionalliga? Ja, also das war schon keine einfache Entscheidung, aber mein Ziel war es dann wirklich mit dem Verein wieder aufzusteigen, vielleicht meine Karriere dort zu beenden und auch für den Verein zu arbeiten.
Okay, also mit einer anderen Perspektive dann nochmal, quasi
Genau.
dort auch, ja, dort, wo du dich wohlfühlst, einfach auch, ja, in Münster dann quasi, ob es jetzt, was auch immer, sportlicher Leiter oder, weiß nicht, ob du auch als drüber nachgedacht hast, Trainer zu werden.
Ja, also es war alles möglich zu dem
Alles
Zeitpunkt
möglich.
noch.
Okay,
Ne?
okay, okay,
Ja.
okay. Alles klar, okay. Okay, ja, wie ging es dann weiter? Also, ich
So.
weiß ja, dass du dann nicht dort geblieben bist. Also das heißt, du hast dann
Genau.
wieder einen weiteren Schritt gewagt.
Wie viele wissen, bin ich ja ein Amerika-Affin, hatte immer wieder meine Urlaube in den USA verbracht und hat ja eigentlich den Traum, vielleicht doch nochmal den Schritt in die USA zu machen, auch dort dann weiterzuleben, nach meiner Karriere. Und habe dann die Möglichkeit gehabt, mich bei einem Probetraining bei San Jose Earthquakes vorzustellen. Der Präsident wusste auch über meine Wünsche und Träume. Wir hatten auch den Aufstieg in die dritte Liga wieder geschafft. Also das erste Ziel war eigentlich erreicht, wofür ich geholt worden war. Und hat mir dann erlaubt, daran teilzunehmen. Ich bin dann im Sommer dorthin, als wir Sommerpause in Münster hatten. Dort in den USA war es natürlich zu dem Zeitpunkt gerade Halbzeit der Saison, weil es dort ja immer von Februar bis November geht. Und hatte eine sehr gute Woche im Training. Mir wurde dann auch gesagt, dass sie sehr zufrieden waren, jedoch das Budget damals nicht hatten. Da gibt es ja ein bisschen andere Regeln, auch mit den Salary Caps und so weiter. Und dass sie aber gerne mit mir in Kontakt bleiben würden und versuchen würden, mich dann für die neue Saison im Februar zu holen. Und dann bekam ich auch tatsächlich im Januar den Anruf von den Earthquakes, ob ich weiterhin Interesse hätte, in die USA zu wechseln. Habe mich natürlich sehr gefreut und bin dann am selben Nachmittag zum Präsidenten, habe ihm um die Erlaubnis gebeten und dadurch kam auch dann der Wechsel zustande.
Okay. Ja, also ja, mega, mega Step, würde ich behaupten. Ausland ist eh immer nochmal so eine andere Geschichte, würde ich sagen. Der Salary Cap, für die Zuhörer, die es nicht kennen, genau, da gibt es ja, glaube ich, in der MLS auch bestimmte Regeln, dass nur die Superstars darüber hinaus verdienen dürfen, ne? Und sonst gibt es da so einen Topf, aus dem dann das Einkommen quasi entnommen wird für die anderen Spieler, ne?
Also man wird ja auch nicht über den Verein bezahlt, sondern die MLS bezahlt die Spieler und die Gehälter. Ja, das heißt, du kriegst deinen Gehaltscheck alle 2 Wochen von der MLS. Dort wird alle 2 Wochen bezahlt. Und wie du schon richtig gesagt hast, die MLS stellt den Verein ein gewisses Budget zur Verfügung. Und dann gab es zu meiner Zeit noch drei, die über, ich glaube, das waren damals $385.000 im Jahr verdienen durften. Aber das waren dann David Beckham, Thierry Henry und solche Spieler. Ja, konnte man dann holen, maximal drei von ihnen. Und das war dann Open End. Also was die dann verdient haben, das waren natürlich ganz andere Summen, als was die normalen Spieler in Anführungsstrichen verdient haben damals.
Ja. Ja, ganz genau, das ist ja jetzt auch bei Leo Messi genauso, ne? Der verdient ja dann auch außerordentlich viel in der Liga, während die anderen dann ein bisschen weniger verdienen oder um einiges weniger, aber so ist die Regel. Ja, du hast es ja schon selber gesagt. Ich habe da auch schon ein Bild bei dir gesehen auf deinem Instagram-Profil. Du hast ja auch schon gegen David Beckham gespielt.
Genau.
Ja, wie war das so für dich, so in der MLS dann anzukommen und dann eben auch dann den ein oder anderen Starspielern dann zu begegnen?
Also ich muss sagen, den Schritt habe ich definitiv nicht bereut. Ganz im Gegenteil, ich hatte dann die Ehre, gegen solche Spieler wie bereits erwähnt, David Beckham, Thierry Henry, ich glaube Nesta war noch da und einige andere, nochmal gegeneinander auf dem Platz zu stehen. War mir eine große Ehre, hat sehr viel Spaß gemacht. Auch natürlich die Reiserei in den USA ist nicht ganz einfach. Wir sind manchmal von Kalifornien nach New York geflogen zum Spiel und da hatten wir 3 Stunden Zeitunterschied. Also das muss man sich mal bedenken, ne? Und wenn wir um 20 Uhr gespielt haben, dann war es eigentlich in Kalifornien schon 23 Uhr, ne? Da musste man dann schon 3 Tage vorher anreisen. Normalerweise hat man ja bei solchen Auswärtsspielen oftmals, ja, ich sage jetzt mal, 22 Uhr sollte man ins Zimmer und 23 Uhr Lichter aus vom Spiel. Bei uns war es dann natürlich so, dass wir bis Mitternacht Ausgang hatten, weil es in Kalifornien noch ein paar Stunden vorher war, ne? Also solche Sachen war schon interessant, das zu erleben. Man kam sich ja vor, als ob man zu Champions League Spielen ins Ausland geflogen ist, ja, weil die USA einfach so groß ist.
Ja, stelle ich mir auf jeden Fall irgendwie abenteuerlich vor, auf jeden Fall. Das war wahrscheinlich aber auch schwierig, dann so den Kontakt nach zu Hause zu halten durch die Zeitverschiebung und durch den Workload, sage ich jetzt mal, durch die Spiele, die dann zu unterschiedlichen Zeitpunkten dann auch stattgefunden haben, ne?
Den 9 Stunden Zeitunterschied damals und das ist natürlich schwer. Also wenn ich ins Bett bin, da sind die Leute gerade nicht aufgewacht. Wenn ich aufgewacht bin, sind sie schon ins Bett. Und das ist nicht ganz einfach auf die Distanz, muss ich sagen, über den Ozean.
Ja, glaube ich, ja. Von daher, ja, aber Hut ab, ja, vor der Karriere. Und ja, wie war es dann die Saison über in der MLS?
Wir waren sehr erfolgreich. Wir hatten ja damals Süd und West, glaube ich, war das zwei. Du hast zwei Gruppen und die ersten 6 Mannschaften kommen in die Playoffs. Es gibt dann noch einen Pokal für den Gruppensieger sozusagen am Ende der Saison. Den haben wir auch gewonnen vor vor Los Angeles Galaxy, bei denen ja David gespielt hat noch. Und war natürlich ein tolles Erlebnis. Dann sind wir in die Playoffs und sind dann leider im Viertelfinale wiederum gegen Los Angeles Galaxy leider ausgeschieden.
Okay. Ja, spannend. Ja, hast du da noch Kontakt zu David Beckham aktuell, oder?
Zu David, nein, habe ich nicht. Ich hoffe, aber ihm geht's gut.
Ja,
Er hat ja in
Grüße.
Miami
Ja.
seinen Verein gegründet.
Ja.
Ich hatte ihn dann mal in Miami noch getroffen, bei der Präsentation von der neuen Mannschaft von Miami. Ich bin ja nach meiner Karriere dann von Kalifornien nach Miami gezogen, wo ich dann eigentlich auch mein Leben verbringen wollte. Und da sind wir dann bei so einer Eröffnung nochmal über den Weg gelaufen, kurz 2 Minuten Smalltalk gehalten. Das war es dann aber auch. Ich habe da auch nicht nach seiner Telefonnummer
Ja, klar.
gefragt. So unverschämt wollte ich es nicht
Nee,
sein.
klar. Ja,
So,
cool,
obwohl er
aber.
sehr, sehr angenehm ist, muss ich sagen. Sehr netter Typ, hätte sie mir wahrscheinlich auch gegeben, aber ja, war ein
Wahrscheinlich,
schönes
ja.
Erlebnis auf jeden
Ja,
Fall.
glaube ich, ja. Ja, aber in dem Zusammenhang, genau, wer war denn dein bester Gegenspieler dann? War das David Beckham oder jemand anderes tatsächlich?
Also zu dem Zeitpunkt waren das natürlich diese Stars, wie gesagt, David Beckham, auch Thierry Henry war natürlich ein Superstürmer, Weltstürmer. Bei dem ich wirklich schon zweimal hinschauen musste, was der so alles mit dem Ball konnte.
Ja, glaube ich, ja. Sind ja dann auch so die Legenden quasi aus
Ja,
einer
klar.
anderen Generation, aber die sind natürlich unvergesslich,
Aber dazu
unvergessen.
muss ich auch sagen, dass ich zum Beispiel auch sehr ungern gegen Dietmar Hirsch gespielt
Okay.
habe.
Spannend, ja.
Da
Weil.
musste man aufpassen, dass man heile wieder in die Kabine kommt.
Okay.
Also in Deutschland gab es schon auch einige gute Jungs.
Ja, glaube ich, ja. Nee, definitiv, das wollen wir nicht abstreiten, ja. Ich habe nachgeschaut, du hast ja über 100 Tore geschossen in deiner Laufbahn. Ja, was war denn so dein schönstes Tor? Kannst du dich erinnern? Gibt es da eins oder gibt es da vielleicht auch mehrere?
Es gibt, glaube ich, einige, die man auch auf YouTube noch heute sehen kann. Aber das war ein Lupfer in Erfurt, in einem sehr, sehr wichtigen Spiel auch mit Paderborn, wo es auch um den Aufstieg ging. Eins habe ich mal in einem Pokalspiel gegen SC Verl gemacht, von der Außenlinie den Ball mit der Hacke über den Torwart gechippt. Das war auch ein besonderes Kunststück, weiß ich heute nicht, wie ich es gemacht habe. Schaue ich mir immer wieder gerne mal an. Also gab es schon einige auch mal aus der Distanz, mal bei Preußen Münster aus 25 Metern. Ach so, ja, und dann gibt es natürlich noch das Tor des Monats in den USA, das ich geschossen habe. Das hätte ich jetzt beinahe
Genau,
komplett
ja.
vergessen. Stimmt, aus 65 Metern, der dann wirklich direkt im Netz gelandet ist. Das war dann auch ein sehr, sehr schönes Tor. Da muss ich mich selber loben. Ich wurde
Ja.
oft im Training auf die Schippe genommen von den Jungs über meine Schusstechnik, aber dann habe ich mich an meinen WhatsApp gesetzt und habe dann alle erstmal den Link geschickt und dann dazu geschrieben, soweit zu meiner
Ja,
Schusstechnik.
gut gemacht. Ich habe das Tor nämlich gesehen und darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus und wollte wissen, ob das jetzt auch da auch eins der Tore ist. Ja, wie gesagt, du bist ja Stürmer gewesen. Was für ein Spielertyp, also du hast so ein klassischer Neuner, kann man sagen, den es ja immer seltener gibt aktuell. Würdest du dich so bezeichnen, so vom Spielertyp her?
Definitiv, also ich bin ja jetzt von der Körpergröße her nicht der Größte. Ich war sehr schnell. Viele haben gesagt, schnell müde, aber ich war wirklich schnell. Ich war, glaube ich, sehr trickreich und ich hatte einfach den Riecher, wo das Tor steht. Und Perlit Barski, der damals in Duisburg mein Trainer war, hat mich auch öfter mal auf den Außen spielen lassen. Ich glaube, er hat mich sich ein bisschen in mir gesehen und wollte, dass ich vielleicht auf den Flügeln auch so erfolgreich bin, wie er es war. Habe mich aber im Sturmzentrum schon am wohlsten gefühlt, muss ich sagen.
Okay. Und war auch jetzt zum Beispiel Pierre Littbarski dann auch so einer deiner größten Förderer oder gab es da noch jemand anderen?
Würde ich sagen, ich hatte natürlich auch einige andere Trainer, also Pavel Dotschev war ein sehr, sehr guter, angenehmer Trainer, mit dem man wirklich über jedes Problem sprechen konnte, der auch zu einem gehalten hatte, wenn man mal ein Tief hatte. Ja. Dann hatte ich in Münster in meinem ersten Jahr Hans-Werner Moers, der natürlich schon eine andere Generation wieder vom Alter her ist, der mich wirklich frei verwalten lassen hat, weil er auch gesehen hat, was für Fähigkeiten ich habe und dass ich wirklich das Maximum raushole. Ich habe mich sogar einmal in einem Spiel bei Preußen Münster selbst eingewechselt. Sogar
Auch
das
gut,
hat er
ja.
mir erlaubt. Und ja, also ich hatte schon einige Trainer, mit denen ich tolle Zeiten hatte, die meine Förderer waren. Aber es gab natürlich andersrum auch Trainer, mit denen man sich vielleicht nicht auf einer Wellenlänge bewegt hat.
Okay. Ja klar, es gibt ja immer, mit dem man sich gut versteht und mit den anderen weniger. Ist ja, glaube ich, auch menschlich. Hattest du auch, sag ich mal, in Jugendzeiten oder generell ein Vorbild als Fußballer, der, wo du gesagt hast, ich möchte mal so werden wie der oder?
Also ich muss dazu sagen, das war nie der Fall bei mir. Ich fand gute Fußballer immer geil anzuschauen, anzusehen, egal wer das war. Ich war auch nie ein Fan von einem Verein, einer Mannschaft. Also ich habe wirklich Fußball sehr neutral gesehen. Ich war immer Fan meines eigenen Teams.
Auch gut,
Und
ja.
ja, ist heute immer noch. Also ich habe jetzt keinen Favoriten. Es gibt so viele gute Spieler.
Klar.
Der eine kann das besser, der andere das besser. Ja, auch diese Vergleiche mit Ronaldo und Messi, wer ist der Bessere? Beide sind gleich für mich. Ja, der andere, wie gesagt, ist am Ball. Ich glaube, Messi ist am Ball mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Dynamik in dem Moment, die ersten Meter, kann Ronaldo nicht mithalten, obwohl er natürlich auch so schnell war. Aber dafür hat Ronaldo Fähigkeiten, die Messi vielleicht nicht hat. Und deshalb habe ich diese Vergleiche eigentlich nie gezogen.
Ja. Sind ja auch unterschiedliche Spielertypen, meiner Meinung nach wie vor.
Definitiv.
Deswegen,
Ja.
ja. Hattest du, sag ich mal, wir haben ja jetzt schon über ein paar Highlight-Tore gesprochen, hattest du auch noch so einen besonderen Moment, wo du sagst, das war so für mich das Highlight in meiner Laufbahn?
Ja, ich hatte einige davon. Also der Aufstieg mit dem SC Paderborn, dann das Relegationsspiel da und top noch das allererste, der Aufstieg mit Preußen Münster, als ich die Torschützenkanone mit Paderborn gewonnen habe. Ne? Also da waren schon einige
Ja,
Highlights
ja, ja.
dabei. Auch mein erstes UEFA-Cup-Spiel, das war in Montpellier mit dem SV
Ja,
Duisburg
auch
als
cool, ja.
19-Jähriger. Ne? Also das sind schon Sachen, die einem definitiv in Erinnerung bleiben.
Ja, sowas vergisst man definitiv nicht, das glaube ich.
Und als ich David Beckham das erste Mal die Hand
Oder
geschüttelt habe
das.
auf dem Platz, als wir da vorbei sind, dann denkt man sich schon, geil.
Konntest du dich dann noch aufs Spiel konzentrieren?
Ja, das ging dann schon noch.
Ja,
Ich glaube,
das ging
das
noch.
schaltet man dann
Ja.
schon
Okay. ja, du hast ja, wie ich schon sagte, viele Tore gemacht. Weißt du noch, wie viele Elfmeter du herausgeholt hast und wie viel du davon selbst verwandelt hast auch?
Also, darin war ich gut, Elfmeter rauszuholen, weil ich auch sehr quirlig war. Das war immer schwierig für den Gegenspieler. Ich habe es auch oft mal provoziert im 16er. Ich wusste, ich habe den Vorrang im 16er mit dem Ball am Fuß. Da musste der Verteidiger aufpassen. Ich war natürlich auch schon in gewissen Punkten clever, was das betrifft. Konnte mich auch demnach gut einfädeln. Also ich habe dann natürlich für meinen Verein, für meine Mannschaft mit allen Tricks hantiert im 16er. Habe auch demnach schon einige Elfmeter rausgeholt. Und ich habe es mir auch natürlich nicht nehmen lassen, sie nicht zu schießen. Also habe ich sie alle mir direkt den Ball in die Hand genommen, auf den Punkt gelegt und dann auch in den meisten Fällen reingemacht.
Ja. Es, man sagt ja manchmal so, der Gefaulte, der nicht schießt, so eine alte Regel noch, ne, aber.
Ja, ich sage immer, Regeln sind zum Brechen
Ja, das ist gut,
da.
ja. Das ist definitiv so, ja, da hast du recht, ja. wir haben ja von deinem Highlight schon gesprochen. Gab es auch so einen Moment, wo du sagst, das war sehr emotional für mich in deiner Karriere?
Ja, der Abstieg mit Preußen Münster, als ich mit meinem Kreuzbandriss noch gespielt habe, das hat mir schon sehr wehgetan, obwohl ich wirklich nur knapp 4,5 Monate in Münster gespielt hatte, weil diese Liebe der Fans, in der Mannschaft, die Akzeptanz, hat mich schon damals sehr mitgenommen. Und diese Verbundenheit hat mich dann auch gegen Ende meiner Karriere nochmal zum Preußen Münster geführt.
Okay, schön. Andere Frage, wie definierst du für dich Erfolg?
Ich glaube, erfolgreich ist man, wenn man am Ende mit dem, was man gemacht und geleistet hat, glücklich sein kann. Ja? Also für den einen ist es Erfolg, die Champions League zu gewinnen. Für den anderen ist es Erfolg, in der Saison 30 von 36 Spielen zu spielen. Für den einen ist es Erfolg, Torschützenkönig zu werden. Also Erfolg kann man, glaube ich, unterschiedlich definieren, aber am Ende, wenn das, was man erreicht hat, einen glücklich macht, glaube ich schon, dass das der größte Erfolg ist.
Ja, also schön gesagt, zumal das genau dann von außen kein anderer beurteilen kann, ob das jetzt Erfolg ist oder nicht, sondern nur man selbst. Daher, ja, stimme ich dir
Genau.
da auf jeden Fall auch zu. Genau, nochmal zurück. Es gab ja auch mal Rückschläge in deiner Karriere. Wie bist du damit umgegangen, sage ich mal, auch mental? Hast du da gewisse Tricks gehabt oder Hilfe von auch hier im heutzutage gibt es ja auch Sportpsychologen oder weiß ich nicht, ne, gerade wenn man eine längere Verletzung hatte?
Nochmal zu unserer Zeit war das alles natürlich ein bisschen anders aufgebaut. Die Schambeinentzündung, die ich dann erlitten hatte, die hat mir sehr zugefügt. Ich hatte dann auch Mentalprobleme, weil die größte Problematik darin bestand einfach, dass ich nicht wusste, wo diese Schmerzen erstmal herkommen. Ja,
Ja.
so. Und jeder Arztbesuch ist ins Nichts gelaufen. Und dann verzweifelt man natürlich. Ich glaube,
Glaube
da
ich.
muss man nicht unbedingt Fußballer dafür sein, sondern jeder Mensch, der nicht weiß, wo seine Schmerzen herkommen, kriegt irgendwann mal einen Knacks im Kopf und wird dann wahnsinnig. Ja? Und das waren wirklich schlimme Schmerzen. Deshalb war das so eigentlich die schlimmste Phase meiner Fußballerkarriere, muss ich sagen, vom Kopf her.
Ja.
Ja, also so ein Kreuzbandriss ist natürlich auch nichts Einfaches. Jedoch weißt du, okay, was passiert ist, was operiert wird und wie lange die Genesung wahrscheinlich dauert. So, das war halt beim anderen nicht der Fall.
Ja, klar, verstehe ich. Ja, kannst du nicht greifen, ne? Weiß nicht, was
Genau.
du hast und machst dir natürlich auch Sorgen. Kann ich nachvollziehen. Bist aber dann da, nachdem es dann gefunden wurde, sag ich mal, der Ursprung, konntest du wieder aufatmen, sag ich mal, ne? Und
Definitiv. Also war schon eine große Erleichterung, weil ich war Fußballer, ich habe meinen Körper gebraucht und das war meine Leidenschaft, mein Ein und alles. Und natürlich ist man dann sehr, sehr froh, wenn dann die Lösung gefunden wird und auch funktioniert. Die OP hat sich dann auch funktioniert und Wirkung zeigt.
Okay, ja, nee, nachvollziehbar. Weil du hattest es vorhin nochmal erzählt, hättest du das Angebot, wenn du jetzt nochmal zurückdenkst, vom VfB im Nachhinein annehmen sollen oder war das so in Ordnung, wie du deine Karriere, sage ich jetzt mal, dann gestaltet hast im
Also,
Nachgang?
wenn ich jetzt zurückgehen könnte, würde ich das Angebot vom VfB heute annehmen.
Okay,
Das
okay.
muss ich so offen und ehrlich
Ja,
zugeben.
lieber
Aber wer
MSV-Fans,
weiß,
ja.
was dann passiert wäre. Also nochmal, ich sage auch heute zu meinen Spielern immer, im Fußball weißt du alles erst im Nachhinein.
Klar.
Egal, was du dir jetzt heute vorstellst, kann in 3 Monaten ganz anders sein. Ja, da sind so viele Faktoren, die da reinspielen in eine Karriere. Deshalb, ich nehme das mit für mein Leben, was ich erleben durfte, erreichen durfte, ob negativ oder positiv. Ich hätte definitiv oder würde definitiv einiges heute anders machen. Aber das waren auch für mich Lernphasen in meinem jungen Alter. Man wird auch für sich reifer. Deshalb, also ich kann heute noch in den Spiegel schauen und sage, ich habe eine Karriere hinter mir, auf die ich stolz sein kann, wo viele junge Menschen gerne hätten. Ich hätte auch viel mehr erreichen können, vielleicht vom Talent her, wenn ich ein bisschen anders gelebt hätte, wenn ich auf Situationen anders reagiert hätte. Aber es ist, was es ist und wir schauen nach vorne.
Ja, nee, definitiv. Also genau, darauf kann man ja auch auf stolz sein. Und im Nachhinein ist man ja immer schlauer, wie du schon gesagt hast. Daher, ja, Hut ab, wie gesagt, vor der Karriere auch. Ja, finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. Was hättest du denn jetzt, sag ich mal, mit deiner heutigen Erfahrung geraten, wenn du jetzt dein eigener Berater gewesen wärst, sage ich jetzt mal, mit deiner heutigen Erfahrung?
Also das hast du gut gesagt, wenn ich mein eigener Berater wäre. Als ich mich entschieden habe, in diesem Segment zu arbeiten, habe ich auch zu mir selbst gesagt, die Spieler, die du betreust, in denen musst du dich selbst sehen. So, das heißt, du musst die Entscheidungen so treffen, als ob du sie für dich in dem Moment treffen würdest. Ja, mit der Erfahrung, die du jetzt über die Jahre gesammelt hast als Spieler und auch danach. Und ich glaube schon, dass ich erfolgreicher gewesen wäre, wenn ich den richtigen Berater an meiner Seite gehabt hätte damals. Weil es war leider oftmals so, die Berater kamen, haben meinen Vertrag gemacht, auf einmal waren sie verschwunden. Es war nicht mehr heute so, dass man die Jungs wirklich gepflegt hat, alle 2, 3 Wochen mal telefoniert hat, reingehört hat, wie es ihnen geht, wie es ihnen mental geht. Wie es ihnen körperlich geht, wie es in der Mannschaft läuft, sind sie zufrieden, sind sie unzufrieden. Das war einfach, okay, wir machen jetzt den Vertrag, hier, da kannst du hin, setzen wir uns zusammen, Vertrag abgeschlossen, unterschrieben, dann war der Berater weg. Ja, das war leider zu meiner Zeit so. Und ich war auch als Jugendlicher und als ich dann so in meinen 20ern war, schon ein Lebemann, was natürlich meinem Fußball auch nicht immer gut getan hat, was ich heute definitiv anders machen würde. Aber ich glaube, durch die Art, die ich hatte, durch die vielen Vereine, habe ich natürlich heute ein unbezahlbares Netzwerk. Ja, deshalb kann ich sagen, okay, vielleicht habe ich nicht im Fußball das erreicht, was ich hätte erreichen können, aber zumindest kann ich noch ein bisschen was Positives durch diese Art von Leben mitnehmen in die heutige Zeit. Ja, und versuche dann natürlich meinen Spielern immer wieder wirklich klar darzulegen, was wichtig im Fußball ist. Ich erzähle jedem meiner Spieler, welche Fehler ich gemacht habe, welche sie nicht machen sollten, wie es mir geschadet hat, wann es bei mir lief. Und ich glaube, da kann ich auf eine gute Lebenserfahrung auch im Fußball dann zugreifen.
Nee, definitiv. Also von daher. Ja, Netzwerk ist das A und O, ne? Also da hast du dir mit Sicherheit doch ziemlich viel auch aufgebaut und wo du darauf gut zurückgreifen kannst. Hast du damals etwas gelernt, was du heute noch anwendest?
Wie meinst du das jetzt? Das
Ja,
ist die Frage nicht geklärt.
aus einer Situation heraus, aus einer Lebenserfahrung heraus, damals, wo du sagst, das wende ich heute noch an, das gebe ich noch weiter an meine Spieler oder da denke ich damals noch dran, das hat mich geprägt zum Beispiel.
Geduld,
Geduld,
Geduld,
Geduld.
Geduld.
Okay.
Es ist wirklich, ich betreue auch sehr viele junge Spieler und die auch dann ab der U19 in die Herrenmannschaften kommen und viele unterschätzen den Schritt einfach. Ja? Auch sogar, wenn sie von einem NLZ in die Regionalliga wechseln. Sogar wenn es mal Oberliga ist. Ja. Die denken dann, ach, ich komme aus dem NLZ und das läuft einfach so weiter. Und dann, wenn sie erstmal nicht spielen, dann kommen schon die ersten Anrufe und ja, ich spiele nicht und alles scheiße hier. Dann gebe ich ihnen einfach, und das ist das Gute daran, dass ich das selber am eigenen Leib erlebt habe. Ich sage ihnen dann immer, Jungs, ich war einer der größten Stürmertalente in Deutschland mit 19 Jahren. Hab beim FC Bayern München gespielt, hab beim FC Augsburg gespielt, hab mit U als U19-Spieler in der ersten Mannschaft vom FC Augsburg gespielt, habe 12 Tore gemacht, bin zum MSV Duisburg gewechselt. Ja, ich wollte auch spielen, aber ich musste 8, 9 Monate bei der zweiten Mannschaft spielen. Ja, so, und solche Erfahrungen gebe ich dann natürlich weiter und die Spieler, die intelligent sind und die das annehmen möchten, die nehmen das natürlich auch an und ändern dann ihre Art ein bisschen. Das merke ich dann natürlich auch bei den Spielern. Und meistens führt das dann auch dazu, dass, wenn sie diese Geduld mitbringen, auch ihre Chancen erhalten. Danach sind sie dann aber natürlich wieder leistungstechnisch gefragt.
Ja, klar. Okay, nee, da hast du ja auch einen großen Erfahrungsschatz, wo du auch drauf zurückgreifen kannst und dann immer die ein oder andere Hilfestellung auf jeden Fall dann gibst. Das ist mit Sicherheit wichtig für die Entwicklung. Gibt es etwas, was du nicht so gut kannst und wo du dich selbst verbessern möchtest?
Doch, gibt es bestimmt so einiges. Das klingt jetzt blöd. Also, das sieht jetzt blöd aus, wenn man lange überlegt, als ob man perfekt wäre, um Gottes Willen. Ja, ich bin immer noch ein bisschen emotional. Ich glaube, das ist das türkische Blut in mir, wo ich mir denke, jetzt atme mal tief durch erstmal. Ja, fall nicht in alte Muster wieder zurück. Ja, ansonsten. Ja, ich mache zum Beispiel selber nicht mehr viel Sport, leider, auch weil ich viel unterwegs bin, aber da schimpfe ich selber oftmals mit mir selber, weil allein mal joggen zu gehen, zweimal die Woche hilft schon ja, der Seele alleine und dem Körper natürlich sowieso. Und solche Sachen, die würde ich schon auch gerne nochmal an mir ändern, ein bisschen Selbstmotivation. Ja, sind solche Sachen.
Ja,
Also,
okay.
wenn ich
Ja,
jetzt ein bisschen noch überlege, würde mir bestimmt noch einiges sein.
ja, ja. Nee, das passt ja, man lernt ja nie aus. Da kommt bestimmt immer wieder mal was,
Ja.
wo man sich auch verbessern kann oder möchte. Andere Frage, ja, dein bekanntester Kontakt in deinem Telefonbuch. Wenn du es
Zlatan
sagen willst.
Ibrahimovic.
Okay, Zlatan Ibrahimovic. Okay, ja, da gibt es ja auch ein bekanntes Foto, ne? Hab ich gesehen.
Ja, auf Instagram gibt es ein bekanntes Foto, gibt es sogar, glaube ich, zwei. Ja, das kam so zustande, dass ich einen sehr guten Draht mit dem damaligen Sportdirektor von LA Galaxy hatte. War ein guter Freund von mir, der jetzt bei AC Mailand auch ist, in der U23er Sportdirektor tätig. Und ich hatte ja damals Rolf Fälscher, der beim MSV Duisburg gespielt hatte, zuletzt bei LA Galaxy unter Vertrag, der mit Ibra zusammen gespielt hat. Und Jovan Kiroski, der Sportdirektor, hatte Ibrahimovic geholt und waren auch privat sehr viel unterwegs. Und als ich dann in Los Angeles mal zu Besuch war, hat er gesagt, Sercan, wir gehen heute Abend essen. Habe ich gesagt, wunderbar. Mit wem denn? Mit Zlatan. Habe ich gesagt, alles klar, machen wir. Freue ich mich drauf. So haben wir uns dann kennengelernt. Die 3, 4 Tage, wo ich dann in Los Angeles war, waren wir eigentlich jeden Tag zusammen. Waren auch bei Ibra zu Hause im Garten, haben ein bisschen gegrillt. Also ganz, ganz entspannter Typ, muss ich dazu sagen. wirklich angenehm. Privat ist er natürlich auch schon anders als wie man ihn vielleicht jetzt bei Interviews oder im Fernsehen wahrnimmt. Aber man merkt schon, dass er dieses Ego trägt, definitiv. Aber was für mich hier nicht verwerflich ist, sondern ganz im Gegenteil, ich war auch so ein ähnlicher Spielertyp, der oftmals gesagt hat, was er dachte. Und der Erfolg spricht ja für Ibra. Er hat bei
Definitiv,
den
ja.
weltgrößten Vereinen gespielt, bei so vielen. Ich glaube, das hat kein Ronaldo, kein Messi am Ende des Tages, wenn man die Vereine mal guckt, wo Ibra überall alles gespielt hat. Und wirklich ein geiler Typ, also muss ich schon
Ja,
so sagen.
also ja, doch, also special und aber auch irgendwie sympathisch auf seine Art.
Definitiv. Also wir waren Abendessen und am nächsten Tag bin ich zum Training. Da hat er mich wirklich, während dem Training hat er mich an der Seitenlinie gesehen, da war nicht viel los und ruft dann, hey Sergian, und ist zu mir rübergerannt und hat mich umarmt und ist wieder aufs Feld gelaufen. Ne? Also der ist wirklich sehr, sehr herzlich, muss ich sagen. Und Menschen, die er mag, mag er, die er nicht ab kann, ich glaube, denen sagt er das klar ins Gesicht.
Ja, okay, ja. Und das mag sein, ja, das glaube ich, kann mir auch vorstellen. Ich muss schmunzeln, weil ich habe die Doku mal von ihm gesehen. Und das war damals, als er noch ganz jung war. Und dann ist er nach Ajax Amsterdam gewechselt. Und dann sitzt er mit seinem Berater im Flugzeug und sagt dann so zu seinem Berater, ja, du brauchst nicht nervös zu sein, so, ne? Also das hat er damals irgendwie schon in sich getragen, sage ich immer, diese Coolness, ne? Also daher,
Ich
da
glaube,
musste ich
das
gerade
kann man auch
schmunzeln.
nicht spielen.
Ja,
Also
ja, ja.
nur bis zu einem bestimmten Punkt, aber Ibra ist Ibra.
Ja. Ja, also ja, spannend, ja. Wenn man dann alles so beim Weg läuft, ne, wenn man dann auch in der MLS gespielt hat, gab's oder gibt's für dich so ein Lieblingslied, was du auch, was dich während deiner Karriere vielleicht auch begleitet hat oder in der Kabine oft gespielt wurde oder generell, was du gerne hörst heute?
Also ich bin ein großer Hip-Hop-Fan, R&B, Hip-Hop, bin damit aufgewachsen.
Mhm.
Mittlerweile höre ich auch gerne mal House oder auch Lied vielleicht mal von Taylor Swift. ja, aber ich bin schon, wie gesagt, eher Hip-Hop-Fan und ich kann mich erinnern, wir hatten in Paderborn, durfte sich jeder ein Torlied auswünschen, das im Stadion dann nach seinem Tor gespielt wurde. Und meins war damals von MC Hammer, Can't
Okay,
Touch
cool. Ja,
This.
das stelle ich mir cool vor. Ja. Can't touch this. Ja, cooles Lied auf jeden Fall. Ja, dein Lieblingsessen, wenn es dann eins gibt, oder es gibt ja viele in der Regel auch, aber.
Also ich habe früher eigentlich oft, wo ich noch nicht verheiratet war, viel draußen gegessen. Natürlich, was man so als Fußballer isst, Pasta und Gemüse und Fleisch. Ich esse gerne ein gutes Steak mal, aber auch mal was Vegetarisches. Aber nachdem ich meine Frau geheiratet habe, sie ist Afghanin und ich muss wirklich sagen, ich kannte das afghanische Essen nicht. Ist, glaube ich, mittlerweile mein Lieblingsessen.
Okay, interessant, ja. Das kenne ich jetzt auch noch nicht, also würde ich schon auf jeden Fall auch
Ja,
mal
kann ich,
probieren,
also
ja.
kann ich wirklich empfehlen, weil ich bin schon ein Genießer, was Essen betrifft. Also wirklich sensationell. Eine sehr große Küche, sehr viele Variationen, ob mit Fleisch, ohne Fleisch, viel Reis, mit Rosinen, und so weiter und so fort. Also wirklich jedem mal zu empfehlen.
Interessant, ja. Werde ich vielleicht auch mal probieren,
Also
wenn
ich
ich
gehe
mal.
deshalb auch gerne zur Schwiegermama nach Wien. Meine Frau ist aus Wien
Okay.
und fliegen auch jetzt über Weihnachten wieder zu Ihnen. Und ich sie tischt dann schon richtig auf, muss ich sagen. Ich bin immer wieder sehr verwundert, wie sie das alleine wirklich schafft, uns da so ein, ja, so ein Essen auf den Tisch zu stellen. Aber freue ich mich drauf.
Ja, schön, ja, hört sich gut an. Was auch bei Nusret oder mit der Mannschaft bei Nusret, wenn ihr da, wenn du gerne Steak isst.
Ich war alleine mit einem Freund von mir bei Nusret in Miami, als er seinen Laden eröffnet hat. Er kannte Nusret persönlich. Ja, ich glaube, Nusret war einfach auch ein bisschen so eine Modeerscheinung damals. Ja, heutzutage höre ich ja gar nichts mehr von ihm. Jetzt ist ja die Dubai-Schokolade essen.
Ja, jetzt das nächste Highlight, ne?
Genau.
Ja,
Also
ja.
das geht ja heutzutage in unserer Zeit mit all diesem Instagram und TikTok, brauchen nur ein paar Posten und dann ist das der nächste Hit.
Ja.
Aber ich war auch bei Nusret und war okay. Also es war jetzt nicht so, wo ich wirklich sagen musste, boah, jetzt muss ich wirklich das allerbeste Fleisch, das ich je in meinem Leben gegessen habe. Ich
Ja, ja, ja.
habe vor 3 Wochen in Berlin habe ich ein Steak gegessen bei einem ganz kleinen Italiener. Also das war für mich um Meilen besser.
Ja, okay, ja klar. Also es ist natürlich auch viel drumherum, ne? Bisschen Werbung auch, bisschen ja, Aufsehen erregen. Ich war auch in New York damals da, aber ich habe ihn jetzt persönlich nicht getroffen. Aber es ist schön, wenn man das einmal so gesehen hat, aber
Natürlich, klar,
es war auch
klar.
sehr, sehr, sag ich mal, man musste sich schon so auch die gewisse Zeit dann auch einhalten, weil dann schon die nächsten Gäste ja auch den
Das
Tisch dann
ist
gerne
ja,
haben
gerade in
wollten, ne?
Amerika, die wollen
Ja,
ja schnell einen Prozess haben, ja, die
ja.
Tische sehr schnell umwandeln, also
Ja.
das gehört zur Kultur dazu
Ja,
dort.
okay, ja. Okay, jetzt hatten wir Dubai, jetzt hatten wir Amerika, Türkei. Was ist dein liebstes Urlaubsziel?
Thailand gefällt mir sehr, war ich zweimal. Also die USA wird aber für mich immer die Nummer eins bleiben, weil es halt sehr unterschiedlich ist. Ob du jetzt in Florida bist, ist es ganz anders. Wenn du in New York bist, ist es ganz anders. Wenn du dann weiter nach Los Angeles gehst, ist es ganz anders. Das gefällt mir halt einfach an den USA. Du hast halt Berge da, du hast Skimöglichkeiten da, du hast Strände da. Und es ist ein sehr gechilltes Land, muss ich sagen. Also ich habe mich da oftmals gerne ins Auto gesetzt und bin einfach diese einsame Schnellstraße Richtung Orlando gefahren, durch Florida durch. Ansonsten ja, die Türkei immer wieder gerne. Habe ja viel Familie auch dort, bin auch jedes Jahr für einige Wochen da, wenn ich kann. Also ich will mich da auf nichts festlegen. Ich war noch nie in Afrika. Das habe ich mal definitiv vor, so eine Safari-Tour auch mal zu machen. Oder auch vielleicht mal ein, zwei Länder zu besuchen, die eigentlich niemand auf dem Schirm hat. Zum Beispiel wie in Georgien. Ja, also ich sehe mir gerne oftmals Dokumentationen an und habe auch gestern zufällig Georgien gesehen, na, und war wirklich überrascht, wie schön so ein Land sein kann. Ja, und ich erkunde immer wieder gerne was Neues. Also ich bin nicht der typische Typ, okay, dieses Land kenne ich, diese Stadt kenne ich, da mache ich jetzt jedes Jahr meinen Urlaub. Ja, ich versuche mir schon jedes Jahr was Neues auszusuchen.
Ja, schön. Also ich meine, es gibt so viele schöne Flecken auf der Welt,
Definitiv.
die man noch nicht gesehen hat. Von daher lohnt sich das auf jeden Fall, da auch ja mal ins Ungewagte einfach sich zu
Ja.
begeben. Ja, also bisher ja mega spannende Karriere, hat mega viel Spaß gemacht. Serjan, danke bis dahin ja für deine Eindrücke und Einblicke. Jetzt kommen wir zur dritten Halbzeit zur Nachspielzeit, ja. Da gibt es jetzt noch die Entweder-oder-Fragerunde, ne? Dann, das kennst du vielleicht auch schon, hat man vielleicht schon mal gehört. Ich gebe dir zwei oder drei Begriffe und du musst dich, wenn du das dann sagen möchtest, dich dann für eine Sache in dem Fall entscheiden,
Mich auch
ja.
enthalten.
Oder enthalten, das musst du dann am Ende sehen, ja. Ja. Okay, ja, da fange ich gleich mal an mit deinen Ex-Vereinen. MSV Duisburg, Rot-Weiß Essen oder Preußen Münster?
Preußen Münster.
Preußen Münster, okay. Ja gut, nachvollziehbar auch, ja. Dann ist ja auch ein bisschen verrufen, seit hier ein bekannter Trainer namens The Special One seine Kommentare abgegeben hat. Aber gut, das muss ja nicht allem Gehör schenken. Super League oder Bundesliga?
Die Bundesliga.
Bundesliga, okay. Dann zwei Spieler, mit denen du, glaube ich, auch zusammengespielt hast. Hakan Baltar oder Hans Sapai?
Wir nehmen Hans dabei.
Dann du als Stürmer, was war dir lieber? Kopfballtor oder Fallrückzieher?
Auf jeden Fall Fallrückzieher.
Fallrückzieher, ja, okay. Kann ich verstehen. Dann kommen wir auch gerade zu deiner Anekdote mit Zlatan Ibrahimovic. Kaffee trinken mit Zlatan oder mit George Clooney?
Kenne ich schon, jetzt würde ich mir mal George Clooney antun, gerne.
Okay, jetzt im Zweifel der George Green, der ja auch gerne Kaffee trinkt, zumindest was die Werbung angeht, ne? Ja, dann Essen, klassisch Döner oder Pizza?
Ja.
Döner, ja, okay,
Der
ja.
macht schöner.
Döner macht schöner, bekanntlich, sagt man so, ne? Ja, dann hast du ja mit beiden zu tun gehabt, Zlatan Ibrahimovic oder David Beckham?
Zlatan Ibrahimovic.
Zu guter Letzt, Super League nochmal. Du siehst es ja vielleicht auch hier an meinem Logo auf dem Pulli. Ich bin ja auch hier Galatasaray-Fan. Ja, du sagst ja, du bist jetzt kein Fan. Welche Mannschaften aus der Türkei bzw. Istanbul, ja, sind so, würdest du jetzt favorisieren? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş.
Ich bin, wenn überhaupt, dann Göztepe-Fan.
Göztepe, okay,
Ja,
ja,
ich
was
habe
ganz
da auch
anderes, ja.
einige Transfers hingemacht. Liegt ja in İzmir, Göztepe.
Ja, schöne
Ein
Region
toller
da.
Verein auch. Tolle Stadt, tolles Stadion, tolle Menschen. Und wenn ich sagen würde, ich bin Fan, dann Göztepe.
Okay, die haben ja auch Rot-Gelb, dann ist es ja wieder
Genau,
fast
und sind entweder in Galatasaray.
ja, genau. Ja, schön, ja, ist mir auf jeden Fall auch ein schöner Fleck, definitiv. Ja, also das waren alle Fragen. Hast du gut gemeistert. Und ja, es hat mir, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich hoffe dir auch. Hast du noch ein schönes Schlusswort auch an die Zuhörer?
Also mir hat es auch wirklich sehr, sehr Spaß gemacht. Jederzeit immer wieder gerne. Stell mich dir zur Verfügung, all deine schwierigen Fragen. Und ja, dann wünsche ich jetzt schon mal allen ein frohes Fest, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Sollen alle gesund bleiben und viel Erfolg für das Jahr 2025.
Ja, definitiv, da schließe ich mich auf jeden Fall an. Ja, danke nochmal, Serjan, und ja, ich sag mal, bis bald und ja, man
Auf
bleibt in
Wiedersehen.
Kontakt. Auf Wiedersehen.
Genau.
Genau.
Alles klar. Vielen Dank. Schönen
Danke
Tag noch.
dir,
Tschüss.
dir auch, danke, tschüss. Das war der Podcast mit Serjan Güveneşik. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eure Kommentare. Und wünsche euch jetzt schon ein schönes Weihnachtsfest mit euren Liebsten und alles Gute fürs neue Jahr. Ich freue mich, euch im neuen Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald, euer Jagon.
Hallo liebe Hundefreunde, in der aktuellen Ausgabe von Iswas Dog erzählt uns Lisa, wie sie Raketenwissenschaft nutzen konnte, um ihren Pflegehund Mia auf ihr neues für immer Zuhause vorbereiten zu können. Was sich genau dahinter verbirgt, erfahrt ihr überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich bekommt ihr auch wieder viele gute Tipps von unserer Hundeexpertin Melanie Lippisch. Wir hören uns also bei
Iswas Dog? Ein Herrchen möchte lernen, seinen Hund besser zu verstehen. Mit Malte Asmus.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.